Wenn hier 8 Richter des Bundesverfassungsgerichts und dabei ausgewiesene Steuerrechtsexperten eine Vorschrift des Umwandlungssteuergesetzes nicht verstehen können, ist die Norm dann nicht verfassungswidrig?
Herzlich willkommen zur Folge 29 des Textquartetts, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Heute in der Zusammensetzung Nadja Altenburg aus Düsseldorf, Matthias Hildebrand aus Berlin. Die aufmerksamen Leser des Juve Steuermarks werden verstehen, warum ich ihn neuerdings den Steuermann der Solarenergie nenne. Und mein Name ist Florian Holle. Die Hörer von Ihnen, die auf Eva Oertel warten, müssen wir auf die nächste Ausgabe vertrösten. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema: Grundrechte im Steuerrecht. Ich als BWLer, ich oute mich schon jetzt, werde sicherlich viel dazulernen. Und unser heutiger Gast ist über die Grenzen Bonns bekannt. In meinem Bücherregal stehen solche Werke wie Die Kultur der Freiheit oder die Weimarer Verfassung. Darum wird es heute nicht gehen, aber Grundrechtsschutz in der EU und ob es denn Grenzen im Bereich der europäischen Steuerpolitik gibt. Wir begrüßen Udo Di Fabio, Professor Udo Di Fabio, ganz herzlich. Vielen Dank für Ihre Zeit schon jetzt. Und Nadja wird uns unseren Gast kurz vorstellen, soweit das bei dem Lebenslauf geht.
Ja, vielen Dank, Florian. Und ich fand es auch sehr spannend, einmal durch Ihren Lebenslauf zu gehen, Herr Di Fabio. Sie haben über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und waren zuvor Kommunalverwaltungsbeamte, also schon ein nicht ganz typischer Start, würde ich sagen, von jemandem, der dann diesen weiteren Weg eingeschlagen hat. 1982 haben Sie das erste Staatsexamen an der Ruhr-Universität Bochum abgelegt. 1985 folgte das zweite Staatsexamen mit einem kurzen Abstecher als Richter ans Sozialgericht Duisburg, bevor Sie dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent an der Uni Bonn sich promoviert haben. Und zwar einmal eine Dissertation in Rechtswissenschaften zu dem Thema Rechtsschutz im parlamentarischen Untersuchungsverfahren. Und 3 Jahre später nochmal eine Dissertation in Sozialwissenschaften, offener Diskurs und geschlossene Systeme. Auch hier dachte ich, eine spannende Kombination, aber dazu hören wir sicherlich später noch ein wenig mehr. Danach ging es Schlag auf Schlag. 1993 haben Sie nach Abschluss Ihrer Habilitation zu Risikoentscheidungen im Rechtsstaat einen Ruf an die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster bekommen. Dort sind Sie aber nicht lange verweilt, sondern sind direkt einem Ruf an die Universität Trier gefolgt, um dann 5 Jahre später an die Ludwigs-Maximilians-Universität in München zu wechseln. 2 Jahre später ging es dann schon ans Bundesverfassungsgericht 1999, wo Sie dann bis 2011 im zweiten Senat als Richter tätig waren. Zwischendurch auf der universitären Ebene 2003 zurück ins Rheinland an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn zurückkehrten. Sie sind seit 2011 Inhaber der Mercator-Professur an der Universität Duisburg in Duisburg-Essen. Also hier schließt sich auch ein wenig der Kreis zu den Wurzeln, wo alles begann. Und was ich ganz spannend fand, war das Kriterium für diese Mercator-Professur, für die Vergabe dieser Professur, ist Weltoffenheit und Weitblick für wichtige Zeitfragen. Und ich glaube, dieses Kriterium, wenn man sich ein wenig mit Ihnen und Ihrem Schaffen befasst, steht das zweifellos außer Frage. Und Sie haben seit Oktober 2020 auch selbst einen Podcast moderiert, Auf den Grund, als Direktor des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen, und laden hier regelmäßig aus Sicht der Wissenschaft zum Gespräch ein zu Themen, ja, gesellschaftliche Trends in Politik, Wirtschaft und Recht, um diesen Themen etwas tiefer auf den Grund zu gehen, wie der Titel schon sagt.
Und da muss ich einen Hinweis loslassen für unsere Hörer, einen kleinen Tipp, wenn man da mal reinhören will, die Ausgabe mit Peter Sloterdijk, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe das schon gerade in der Vorbesprechung zu den anderen beiden gesagt. Für mich war das so ein gewisser Blues vom Gespräch Habermas-Ratzinger. Das konnte man schon ganz gut, das konnte man gut hören. Für mich war es viel zu schnell vorbei. Aber gut, Matthias, was haben wir denn jetzt für Fragen an unseren Gast?
Ja, erstmal nochmal auch von mir. Herzlich willkommen, Herr Di Fabio. Und ich glaube, jetzt muss man den Lebenslauf erstmal so ein bisschen wirken lassen. Und ich will aber nur eine Frage herausgreifen, wo es bei Ihrem Lebenslauf, glaube ich, ganz viele geben könnte. Aber die eine, die sich vielleicht ein bisschen aufdrängt: Warum eine zweite Dissertation in Sozialwissenschaften? Wie kam Sie dazu? Warum haben Sie das nochmal auf sich genommen? Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, vielen Dank. Ja, das ist eine spannende biografische Frage. Das sieht so aus, als ob ich an das Jurastudium noch was angehängt hätte. In Wirklichkeit war es komplizierter. Ich wollte ursprünglich nur Sozialwissenschaften studieren und habe dann zum Teil aus Gründen des Broterwerbs Sozialwissenschaften schwer mit einer Berufschance da auf den Markt zu gehen, aber auch, weil ich in der Kommunalverwaltung den Eindruck gewonnen hatte, wer die moderne Gesellschaft verstehen will, der sollte auch ihr Recht verstehen. Und das heißt, ich habe das Jurastudium und das sozialwissenschaftliche Studium als eine Art Einheit gesehen für mich, für mein Erkenntnisinteresse.
Und dann auch noch die Motivation gefunden, da auch noch also eine Dissertation zu verfassen. Nun gut, wir kommen ins Steuerrecht. Ich habe mich in der Vorbereitung mit einem Aufsatz aus dem Jahr 2007 auseinandergesetzt. Da waren Sie Richter am Bundesverfassungsgericht und da ging es, glaube ich, um Gerechtigkeitsfragen und Steuern. Und da gab es einen Passus, der mich, sagen wir mal, so ein bisschen hellhörig gemacht hat, als ob das grundsätzlich eine Frage war, inwieweit denn Grundrechte und Steuern überhaupt zusammengehören. Ich möchte mal zitieren aus diesem Aufsatz. Das Erkennungszeichen dieser Position ist die Haltung zu der Frage, ob Steuern überhaupt in die Freiheit des Eigentums eingreifen. Konsequent werden von dort aus Steuern als Schicksal des Bürgers betrachtet, dem er sich zu ergeben habe. Schließlich könne er mit dem Wahlzettel in der Hand für Änderungen der Verhältnisse sorgen. Im nächsten Absatz geht es dann weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat sich bei aller Anerkennung von Gestaltungsfreiräumen des Gesetzgebers gegen jeden blinden Fleck der Grundrechtskontrolle entschieden. Da habe ich mir gedacht, das kommt ja nicht ungefähr von ungefähr, wenn man als Richter des Verfassungsgericht sowas schreibt. Können Sie uns dazu zwei, drei Hintergründe erläutern und wo das herkommt? Ja?
Ja, da steht eine Erfahrung hinter, dass die Grundrechte gegenüber dem besteuernden Staat, egal auf welchen Ebenen wir von Steuern reden, im Föderalstaat oder im Europäischen Staatenverbund, dass die Grundrechte hier eine sehr schwache Wirkung entfalten. Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, wie stark die Grundrechte etwa bei der Vorratsdatenspeicherung wirken und eine ganze polizeiliche technische Maßnahme möglicherweise verhindern können, dann wird man solche großen Effekte bei der Kontrolle des Steuergesetzgebers selten finden. Es gibt sogar im Verfassungsrecht manche, die finden, dass die Grundrechte hier ein wenig verloren haben. Aber wenn man rechtsgeschichtlich zurückblickt, dann sieht man, dass unser ganzes modernes parlamentarisches System nicht zuletzt im Streit um Abgaben entstanden ist. Ich könnte sagen, selbst die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Sie an die Teesteuer denken, sind überhaupt in die Unabhängigkeit gelangt über den Protest gegen eine Besteuerung, die nicht demokratisch repräsentativ legitimiert war. Also Parlamente sind geschaffen worden, damit die Abgaben mit Zustimmung der Steuerunterworfenen des Volkes legitimiert werden. Und deshalb auch mein Hinweis auf den Wahlzettel. Aber der Wahlzettel ist das eine. Und die Grundrechte sind das andere, weil die Grundrechte wirken auch gegen die demokratische Mehrheitsentscheidung. Das ist die Besonderheit im Verfassungsstaat. Das bedeutet, allein, dass ich eine Regierung gewählt habe, gibt ihr nicht das unbeschränkte Recht, meine Freiheiten zu beschränken. Immer in dem Sinne mit dem russischen Volonté-General, das habe ich schließlich so gewollt. Und wir denken doppelspurig im Verfassungsstaat. Einerseits müssen staatliche Entscheidungen demokratisch legitimiert sein. Andererseits muss sich jede Entscheidung an den Grundrechten messen lassen. Und da gibt es keinen blinden Fleck, auch nicht für den besteuernden Staat.
Aber gab es denn auch welche, die diesen blinden Fleck in Frage gestellt haben, also ob es einen geben könnte?
Naja, also ich will nicht sagen, dass es nun ernsthafte Verfassungsinterpreten gegeben hätte, die gesagt hätten, Grundrechte spielen im Steuerrecht gar keine Rolle. Aber es gibt die Position, und dafür kann man vertretbare Gründe anführen, dass sie keine große Begrenzungswirkung, keine große Begrenzungskraft haben. Und ein Musterbeispiel ist das von Ihnen im Zitat herangezogene Beispiel des Streits darum, ob eine Geldleistungspflicht, die der Staat auferlegt, also eine Abgabe, ob das eigentlich aus der Perspektive des Grundrechtsträgers, der Grundrechtsträgerin, ob das eigentlich in das Eigentum eingreift. Und da hat die herrschende Interpretation über Jahrzehnte gesagt, mit dem Argument, was nicht sein kann, das nicht sein darf, hat gesagt, das kann nicht sein, dass das in das Eigentum eingreift. Denn wenn die Abgabeerhebung ein Eigentumseingriff wäre, dann würde ja der Teil, der vom Staat weggenommen wird, enteignet werden. Und eine Enteignung ist nach Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes entschädigungspflichtig und dann müsste der Staat das Geld sofort wieder zurückgeben. Und das kann ja nicht sein. Und, ja. Und deshalb hat man gesagt, mit Eigentum hat das nichts zu tun. Das sind halt nur Geldleistungspflichten und das Eigentum. Aber wenn man auf einem Eigentum sitzt von 100.000 Euro und soll 50.000 Euro davon abgeben, so fühlt sich das doch so an, als ob man die Hälfte seines Eigentums abgenommen bekommt. Und wenn man alles abgeben muss, dann zu sagen, es war keine Enteignung, es war nur eine Geldleistungspflicht, ist aus der Perspektive des Grundrechtsträgers fragwürdig. Und es gibt eine Divergenz zwischen den beiden Senaten des Bundesverfassungsgerichts, denn der zweite Senat, dem ich angehört habe, hat gesagt, die Auferlegung einer Geldleistungspflicht ist ein Eigentumseingriff, aber keine Enteignung, also deshalb noch nicht Entschädigungspflicht, pflichtig, aber eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, die wiederum verhältnismäßig und gleichheitsgerecht sein muss. Der erste Senat sieht das nicht prinzipiell anders, aber er prüft an anderen Grundrechten. Er prüft das an Artikel 2 Absatz 1 GG der allgemeinen Handlungsfreiheit, würde dann aber auch nach Verhältnismäßigkeit und vor allen Dingen auch nach einer gleichheitsgerechten Steuer fragen.
Ja, das ist, glaube ich, da, wo wir am meisten das Störgefühl haben, ist, ob das Folgerichtigkeitsgebot beachtet wurde, ob die Steuer gleichmäßig erhoben wird. Vielleicht grundsätzlich, oder beziehungsweise noch ein kleiner Exkurs, wir haben auch gerade einen Fall, den versuchen wir tatsächlich nicht vor den EuGH zu bringen, sondern vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dort auch einerseits mit dem Argument, also da geht es um die Entscheidung eines nationalen Gerichts, das nicht dem EuGH vorgelegt hat und jetzt rügen wir faires Verfahren, aber auch in der konkreten Anwendung eben einen Eigentumseingriff. Normalerweise ist das Steuerrecht ja aber, also das sind jetzt sehr große Linien und natürlich auch der letzte Rettungsanker, normalerweise ist das Steuerrecht sehr kleinteilig und verworren. Wie gehen Sie da als Verfassungsrechtler dran, wenn Sie solch eine Fragestellung vorgelegt bekommen?
Ja, also vielleicht darf ich da mit einer Anekdote drauf antworten. Es gibt in den Senaten des Bundesverfassungsgerichts eine Zuständigkeit für zur Berichterstattung. Das heißt, ich habe beispielsweise das Europa- und das Völkerrecht oder das Parlamentsrecht als Berichterstatter besonders bearbeitet. Das heißt, wenn da Fälle in diesen Gebieten eingehen, bereitet der Berichterstatter ein Votum für den Senat vor und bereitet später auch den Urteilsentwurf nach der Beratungsbildung des Senats vor. Und das Steuerrecht war nicht meine Zuständigkeit. Aber wegen der Überlastung des Richterkollegen, der Richterkollegin im Steuerrecht, hat sie mir einen Fall, der sehr lange schon lag, schon 6 Jahre alt, also musste dringend bearbeitet werden, aus dem Umwandlungssteuerrecht hat sie mir so eine dicke Akte gegeben. Und ich habe mich gefreut, mal in einem anderen Rechtsgebiet tätig sein zu können und habe dann später gemerkt, nachdem ich ein über 200-seitiges Votum dazu verfasst habe im Senat, dass das so kompliziert war, dass ich das war der einzige Fall in meinen 12 Jahren, wo ich an die Grenzen kam und den Gesetzgeber nicht mehr verstanden habe. Und auch dem Senat als Berichterstatter es letztlich nicht erklären konnte. Und dann habe ich im Senat gesagt, nun gut, wir haben hier die Berichterstatterin für Steuerrecht und Finanzverfassungsrecht spezialisiert Und wir hatten einen Richter am Bundesfinanzhof, der vorher am Bundesfinanzhof war. Die werden das ja wohl können. Sie konnten es aber auch nicht. Und dann habe ich halb flachsig, halb aber auch ernst gesagt, wenn hier 8 Richter des Bundesverfassungsgerichts und dabei ausgewiesene Steuerrechtsexperten eine Vorschrift des Umwandlungssteuergesetzes nicht verstehen können, ist die Norm dann nicht verfassungswidrig? Denn wie soll ein Bürger das verstehen können? Schließlich wird ja für ihn formuliert, was er dem Staat schuldet. Wir haben das nicht getan, sondern wir haben eine Interpretation da gewählt und hineingeschrieben, von der wir nicht ganz sicher waren, ob sie die wirklich die Intention des Gesetzgebers wiedergegeben hat. Aber ich finde, über so etwas muss man nachdenken. Mein Vorgänger im Bundesverfassungsgericht, mein Kollege Paul Kirchhoff, hat ja, man könnte sagen, ein Wissenschaftler Leben lang dafür gekämpft, das Steuerrecht zu vereinfachen. Denn es hat gerade in Deutschland, und durch europäische Einflüsse ist das leider nicht weniger geworden, einen Komplexitätsgrad erreicht, der nun wirklich Fachleute benötigt und auch ausgewiesene Juristen dazu zwingt, sich der Hilfe steuerberatender Berufe zu versehen, wenn sie ihre Steuererklärung abgeben.
Das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich weiche jetzt gerade vom Skript ab, aber im Zusammenhang mit dem Zitat von dir, Florian, und ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben mit der globalen Mindeststeuer, die ja sozusagen aus Paris von der OECD über eine Richtlinie jetzt in die nationalen Gesetze schwappt. Und ich beschäftige mich damit seit 2018, als ich noch selbst bei der OECD war und versuche das jetzt zu entziffern. Und ich tue mich auch schwer. Und ich würde sagen, ich habe da noch gute Voraussetzungen. Das ist sozusagen einmal die Verständlichkeit der Vorschriften und das andere aber tatsächlich auch die Legitimation. Also wird irgendjemand im Parlament in der Lage sein, das eigentlich so zu prüfen, dass er das eigentlich auch beschließen kann? Und was bedeutet das dann für die Steuerpflichtigen, die das anwenden müssen? Hat man da, was ist Ihre Einschätzung aus Sicht?
Das, was Sie ansprechen, ist eine wesentliche, eine zentrale verfassungsrechtliche, aber auch geradezu staatstheoretische Frage, nämlich die, wie können wir, wenn wir die Rechtssetzung internationalisieren, europäisieren, vor allen Dingen natürlich im supranationalen europäischen Staatenverbund, aber auch wenn Sie an OECD-Vorschläge denken, dann besteht ein Zwang zur Koordinierung der verschiedenen Steuergewalten. Andererseits bleibt das Steuerrecht aber national rückgebundene Kernaufgabe, die ja auch einer besonderen demokratischen Legitimation bedarf, die die OECD und teilweise auch die EU nicht haben, abgesehen von der Kompetenzzuweisung, die gar nicht in diese Richtung geht, sondern nur in Teilbereichen hier steuerrechtliche Kompetenzen begründet. Aber selbst wenn man an die Kompetenzen gar nicht denkt, dann erleben wir einen Effekt. Man muss koordinieren, damit man bestimmte internationale Effekte erreichen kann, damit man keinen Steuerwettbewerb erlebt, der sozusagen immer weiter nach unten führt, durch die Niedrigsteuerparadiese. Aber wenn man koordiniert und wenn man mit Mindestbesteuerung vorgeht, wenn man einheitliche Bemessungsgrundlagen schaffen will, eine einheitliche Rechnungslegungsmethoden vorschreiben will, dann schnürt man ein Korsett für die Staaten, in dem sich der nationale Steuergesetzgeber dann wenig bewegen kann. Und die Politiker, die jetzt wie die CDU, CSU in der Opposition jetzt mit Steuerreformen wieder auf den Markt gehen, die werden schnell merken, wie begrenzt sie in ihren Möglichkeiten da sind. Nicht nur innenpolitisch und oder verfassungsrechtlich, sondern eben auch, weil sie ja in einer international sich verdichtenden Steuerordnung sich bewegen. Und das wirft immer wieder die Frage auf, wie viel dürfen wir gemeinschaftlich machen? Der Sachzwang ist immer leicht zu erklären, aber die Legitimation, die dann nachfolgen muss oder die später dann als Frage gestellt wird, die darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren, weil man sonst beginnt, das demokratische Fundament der Verfassungsstaaten so allmählich zu erodieren. Das ist, ich habe das heute in einer Vorlesung erklärt, wenn wir die globale Erwärmung bekämpfen, müssen wir das natürlich im internationalen Konzert tun. Wir haben uns entschieden, in Europa Emissionshandelssysteme einzuführen, aber auch dadurch entsteht für die nationale Gesetzgebung eine ganze Fülle von Vorgaben, die dann die Gestaltungsentscheidungen im Parlament sehr stark prädeterminieren. Und das erleben wir in vielen Rechtsgebieten und allmählich auch im Steuerrecht, das ja zunächst wie eine nationale Domäne schien. Also den Zugriff auf das Geld und das Budgetrecht bei den Parlamenten, da wollte man, das wollte man als letztes vergemeinschaften. Aber die Zwänge zur Koordinierung sind halt groß und deshalb erleben wir auch auf diesem Rechtsgebiet nicht nur irgendwelche internationalen oder europäischen punktuellen Interventionen, sondern allmählich eine typische Systemüberformung auch des Steuerrechts.
Und das ist jetzt unser zweites Schwerpunktthema, was wir sozusagen jetzt mal nach vorne gezogen haben. Aber da möchte ich nochmal anschließen. Gibt es nicht auch sowas wie ein Demokratiedefizit, wenn wir an Richtlinien der EU im Bereich der direkten Steuern denken? Denn es ist ja so, dass Beamte des Bundesfinanzministeriums nach Brüssel fliegen, dort Richtlinien verhandeln, dann kommt es zu einer einstimmigen Entscheidung. Da kann man immerhin noch sagen, dass die Regierung einen substanziellen Anteil an dieser Entscheidung hat. Wenn im Moment der Einstimmigkeit muss man sich ja dafür entscheiden. Wenn man sich enthalten würde, dann könnte man das sozusagen verhindern. Da sehe ich also noch was Substanzielles. Aber dann ist diese Richtlinie verabschiedet. Dann geht es um eine Umsetzung im Nationalen und da ist doch die, ich sag mal, Beinfreiheit der Abgeordneten stark eingeschränkt. Wir erleben das in den aktuellen Richtlinien zum Beispiel jetzt zu dieser Umsetzung der Weltsteuerordnung. Da ist also wirklich sehr klar vorgeschrieben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Gibt es da nicht irgendwie so, also ich als BWLer, ja, stelle die naive Frage, gibt es da nicht irgendwie sowas wie ein Defizit, weil die Abgeordneten doch eigentlich gar nichts zu entscheiden haben?
Ja, das ist so. Der Begriff Richtlinie suggeriert häufig eine Freiheit zur Ausgestaltung und zur Ausfüllung, die vom Inhalt der jeweiligen Richtlinie leider nicht bestätigt wird. Man kann in Richtlinien sehr detailliert und sehr konkret Vorgaben machen und dann ist der Gestaltungsspielraum bei der Ausfüllung der Richtlinie für den Nationalgesetzgeber äußerst beschränkt. Das ist so, dass dann teilweise nationale Parlamente wie Vollzugsorgane wirken. Wie eine nachgeordnete Behörde, die das auch nochmal in ein Gesetz schreiben darf, aber dabei nichts Wesentliches mehr zu entscheiden hat. Und das Problem, Sie haben das auch in der Frage angesprochen, liegt auch im System der Gewaltenteilung. Denn normalerweise ist es ja so, dass die Exekutive, also die Regierungsmitglieder, die Minister, durch das Gesetz gebunden sind. Wenn sie das Gesetz ändern möchten, müssen sie halt einen Entwurf in das Parlament bringen. Aber das Parlament entscheidet darüber, ob das Gesetz wird oder nicht und nicht die Regierung. Und hier in Brüssel läuft das anders. Es muss anders laufen, weil der Staatenverbund einer anderen Entscheidungslogik folgt. Natürlich ist da auch ein Parlament beteiligt, das Europaparlament. Aber es ist eben nicht das nationale Parlament und es hat Rückwirkungen auf das Budgetrecht des nationalen Parlaments, also der Kernkompetenz, weswegen Parlamente ursprünglich entstanden sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Lissabon-Urteil von 2009, an dem ich mitgewirkt habe, sehr deutlich gesagt, dass diese Kernkompetenz in ihrer Substanz nicht europäisiert werden darf. Also das heißt, wir müssen da schon aufpassen, dass es keine Asymmetrie gibt zwischen demokratischer Legitimation auf der Ebene der Mitgliedstaaten und einer etwas schwächeren, natürlich auch bestehenden, aber doch etwas schwächeren demokratischen Legitimation, gerade wenn es um Abgaben geht, auf der europäischen Ebene. Das heißt, die europäischen Vorgaben, Richtlinienvorgaben, müssen von daher gesehen Gestaltungsspielräume haben. Wir wissen aber aus der Erfahrung, aus der praktischen politischen Erfahrung, wo das, wo der Schuh drückt, wo das Problem liegt. Das Problem liegt darin, wenn Sie großzügige Vorgaben machen, dann geht der Steuerwettbewerb wieder von vorne los. Und genau den will man ja unterbinden. Und ist deshalb auch im Kleingedruckten noch einmal sehr gründlich, damit keine Schlupflöcher neu entstehen. Und das ist ein Dilemma des Europäischen Staatenverbundes. Wir sind ja nun über viele Jahrzehnte mit diesem Dilemma trotzdem ganz gut gefahren. Man wird in einer Demokratie damit leben müssen und das auch immer wieder erklären müssen. Aber Druck im Legitimationssystem der Demokratien entsteht durch die verdichtete internationale und supranationale Zusammenarbeit natürlich ganz erheblich. Das kann man nicht leugnen und ist manchmal auch die Ursache für populistische Bewegungen, die entstehen. Wenn ich als Politiker beginnen würde, das jetzt zu erklären und dann möglichst noch am Beispiel mit einzelnen Richtlinien, da würde mir kein Mensch zuhören. Und wenn mir jemand zuhören würde, würde das nicht verstehen. Und dann kommt der Populist und sagt, das ist alles Murks, es gibt ganz einfache Lösungen. Und das sind dann Lösungen, die in die Rechtsordnung gar nicht reinpassen. Oder eine Zerstörung dieser Rechtsordnung, der europäischen Rechtsordnung voraussetzen würden. Und dann haben wir eben Spannungskräfte innerhalb der Demokratien. Das kann man, glaube ich, in allen westlichen Staaten beobachten. Es ist ja interessant, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja gar nicht so einer Supranationalisierung unterliegen, die sich häufig auch bei internationalen Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof oder so vornehm zurückhalten, damit sie nicht zu stark gebunden werden als eine Weltmacht, dass die aber in ihrer auch juristischen und politischen Diskussion ganz, ganz sensibel sind, wenn sie internationale Abkommen zeichnen oder einhalten sollen. Das wird als Begrenzung der eigenen Souveränität viel stärker als in Kontinentaleuropa wahrgenommen, weil wir uns ja nun weit über 70 Jahre jetzt an die europäische Integration gewöhnt haben. Aber dass das Vereinigte Königreich ausgetreten ist aus der Europäischen Union, das hängt damit zusammen, dass die Parlamentssuprematie und die Parlamentssouveränität geradezu in England damit als nicht kompatibel erschienen. Jedenfalls einer knappen Hälfte, also einer guten Hälfte, muss man sagen, sonst hätte das Referendum nicht gewonnen werden können, im Vereinigten Königreich. Also ich glaube, man muss solche Spannungen ernst nehmen und deshalb nach Wegen suchen, zu einer klugen Steuerpolitik zu kommen. Also Mindestsätze sind, glaube ich, im Ansatz ein vernünftiger Weg, weil die Gestaltungsfreiheit dann erhalten wird. Was manchmal nicht gesehen wird, ist, dass wenn man über Bemessungsgrundlagen redet oder wenn man über Regeln der Buchführung nachdenkt, dass da manchmal viel mehr an Substanz drin steckt, als man auf den ersten Blick denkt, weil man denkt, ach, das ist doch nur eine rein technische Frage. Also auch da muss man vorsichtig sein, zu harmonisieren. Andererseits, wenn man dort nicht harmonisiert, entsteht für ausgefuchste Steuerexperten in den Mitgliedstaaten natürlich da der Weg, dann doch wieder bestimmte Unternehmen zu begünstigen und ihnen eine bequeme Heimat zu versprechen.
Das ist nur politisch nur so unheimlich schwer zu vermitteln, wenn es um Bemessungsgrundlagen geht. Deswegen wird eben viel lieber über Sätze gesprochen. Ich muss noch mal eine Rückfrage stellen. Es wird ja, oder wird das Dilemma oder würde das Dilemma größer, wenn die Einstimmigkeit, die wir momentan noch mit Blick auf Richtlinien im Bereich Steuern haben, fallen würde? Diese Diskussion kommt ja immer wieder mal auf, dass man sagt, Mensch, hier gibt es einen Staat, der kann jetzt sinnvolle Maßnahmen gegen Steuergestaltungen verhindern und so weiter. Dann kann man das nicht mal ändern, sollte man dann nicht den Vertrag anpassen. Würde mit Blick auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts Lissabon-Entscheidung dann da nicht vielleicht eine Grenze überschritten werden, weil dann eben, ich sag mal, dieser wesentliche Einfluss, den man noch geltend machen kann, mit Blick auf die Einstimmigkeit auch noch wegfallen würde?
Die Forderung, Einstimmigkeitserfordernisse zu verabschieden und durch Mehrheitsregeln zu ersetzen, kommt gerade aus Deutschland immer wieder. Also wir sind ein Mitgliedstaat, der das oft fordert und auch häufig schon durchgesetzt hat in der Integrationsgeschichte. Man muss allerdings sehen, dass Einstimmigkeitserfordernisse, Sie hatten es in der Frage bereits angedeutet, ja im Hinblick auf die parlamentarische Gestaltungsfreiheit eines Mitgliedstaats und letztlich auf seine Souveränität ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass bestimmte Fragen mit Mehrheit entschieden werden können und man würde in Brüssel dann etwas entscheiden, was in Deutschland völlig unpopulär wäre. Also nehmen wir an, Brüssel würde entscheiden, das ist nicht ganz abwegig, das würde jetzt die Energiepolitik in die Hand nehmen und sagen, also mindestens ein Drittel des Stroms muss aus Atomkraftwerken kommen in allen Mitgliedstaaten. Einstimmigkeit ist aufgehoben, wird mit Mehrheit entschieden. Dann fragt man sich, was würde da wohl die deutsche Politik sagen? Was wäre, wenn man die Sätze für das, was wir Bürgergeld für eine Grundsicherung nehmen, wenn man die von Brüssel aus halbieren würde? Was würde dann die deutsche Politik sein? Wir spüren das ja heute schon bei der Migrationspolitik, dass je stärker sie vergemeinschaftet wird, desto unruhiger man in manchen Mitgliedstaaten wird. Die einen, weil sie ihnen zu liberal ist, oder in anderen Staaten wie in Deutschland, weil sie ihnen zu restriktiv ist. Also an der Stelle spürt man immer, dass Einstimmigkeit auch ein Schutz ist. Aber dann hat man das Gegenbeispiel, dann hat man einen Viktor Orban, der guckt, wo eine Einstimmigkeitsregel ist, und wenn seine Stimme gebraucht wird, dann zögert er und macht ein Paketdeal. Der hat dann auch andere Wünsche, die man erfüllen muss, damit man seine Stimme dann erreichen kann. Und das sind die Erfahrungen, die Politikerinnen und Politiker dann dazu bringen und zu sagen, wir wollen keine Einstimmigkeitsregeln. Aber dahinter steht ein Dilemma. Ich bin, um auf Ihre Frage wieder zurückzukommen nach diesem langen Schlenker, ich bin aus verfassungsrechtlichen Gründen in den zentralen Bereichen, die das Bundesverfassungsgericht markiert hat, also etwa militärische Verteidigung, Sicherheit oder das Budgetrecht des Parlaments, bin ich kein Anhänger des Verzichts auf Einstimmigkeitsregelungen. Denken Sie daran, die NATO funktioniert auch nach dem Einstimmigkeitsprinzip, beziehungsweise kann man nicht mit Mehrheit einen Staat dahin bringen, in den Krieg zu ziehen. Und Sie sehen am Beispiel der Türkei, die jetzt den Beitritt Schwedens verhindert, Einstimmigkeitsprinzip, jeder muss der Änderung der Verträge zustimmen, wenn ein neues Mitgliedsland in die NATO aufgenommen werden soll. Und dann ärgert man sich darüber, dass da einer Nein sagt, aus welchen Gründen auch immer. Aber so funktioniert die NATO und sie würde, glaube ich, nicht besser funktionieren, wenn man mit Mehrheitsentscheidungen entscheiden könnte, wo wir militärisch mit Streitkräften des Bündnisses operieren.
So, Matthias, ich glaube, jetzt müssen wir mit Blick auf die Uhr diesen Bereich verlassen und wollen noch mal kurz über EU-Grundrechte sprechen. Willst du mal kurz zu dem Thema hinführen?
Genau, sehr gern. Die Grundrechtecharta, die am 1.12.2009 in Kraft getreten ist und über Artikel 6 EUV gilt. Diese Grundrechtecharta enthält verschiedene Grundrechte, die auf den Steuerbereich relevant sind. So sagt Artikel 51 der Grundrechtecharta: Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitglieder ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Europäischen Union. Jetzt stellen wir uns natürlich die allererste Frage, wann findet diese Grundrechtecharta Anwendung im Bereich der Steuern?
Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen Primärrecht, also irgendwie muss ja europäisches Recht betroffen sein, einmal Primärrecht und einmal Sekundärrecht. Im Blick auf Sekundärrecht ist das, glaube ich, relativ einfach. Da erlässt der Rat eine Richtlinie und die muss sich eben an der Grundrechtecharta messen lassen. Ich glaube, soweit kann man das abkürzen. Da kommt dann irgendwann die spannende Frage: Wenn es keinen Spielraum gibt im Rahmen der Umsetzung auf nationaler Ebene, muss sich diese Richtlinie dann nur an der Grundrechtecharta messen lassen? Oder gibt es immer noch einen Spielraum auch für die deutschen Grundrechte? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Mit Sicherheit, ja klar. Naive Frage von mir.
Ich habe darüber nachgedacht, aber das ist wesentlich unwichtiger, wesentlich unbedeutender,
ja,
als das Nachdenken des Bundesverfassungsgerichts. Denn diese Frage haben beide Senate des Bundesverfassungsgerichts bereits behandelt und ja auch zum Teil zu originellen Lösungen hat das geführt. Etwa die Entscheidung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf Vergessen 2, ja, wo gesagt wurde, dass man vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde gestützt auf deutsche Grundrechte die Europäische Grundrechtecharta rügen könne. Und zwar genau dann, wenn es einen solchen Umsetzungsspielraum bei europäischem Sekundärrecht, also bei dem gesetzten Recht der Europäischen Union, nicht gibt. Soweit es einen Umsetzungsspielraum gibt bei einer Richtlinie, gelten innerhalb des Spielraums und für diesen Spielraum die deutschen Grundrechte. Das ist völlig unbestritten und auch zwischen den Senaten auch ganz, ganz unstreitig. Und daran hält auch der erste Senat selbstverständlich fest. Aber was ist, wenn das europäische Sekundärrecht keinen Umsetzungsspielraum enthält? Egal, ob da nun Richtlinie oder Verordnung drüber steht. In diesem Fall sagt der erste Senat zu Recht, gilt nur die Europäische Grundrechtecharta. Denn die Europäische Grundrechtecharta gilt nicht nur für Verwaltungsentscheidungen, für Exekutivmaßnahmen, die etwa von der Europäischen Kommission oder auch für delegierte Rechtsakte der Europäischen Kommission, sondern auch für die europäische Gesetzgebung. Ganz so, wie wir das aus Deutschland kennen, wo wir ja auch eine Norm des Einkommensteuergesetzes an den Grundrechten messen können. Das Bundesverfassungsgericht hat nun sogar beansprucht, allerdings unter Anerkennung der Oberhoheit des Europäischen Gerichtshofs, sozusagen schon mal auf eigene Rechnung die Europäische Grundrechtecharta dann als Prüfungsmaßstab anzulegen. Das war eine Innovation in der Entscheidung Recht auf Vergessen 2, insofern originell. Aber zeigt, dass man klar und distinktiv hier sagen kann, wo die europäischen Grundrechte gelten und wo sie nicht gelten. Es gibt bestimmte Tendenzen, die Geltung der europäischen Grundrechtecharta in den nationalen Bereich hinein zu verschieben. Und da ist immer umstritten, ist das noch Ausführung europäischen Rechts oder handeln da die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Gestaltungsfreiheit? Da ist der EuGH weniger streng, was die Reichweite der Grundrechtecharta angeht. Das Bundesverfassungsgericht wäre da eher zurückhaltend, was die Anwendung angeht. Aber wir haben Grundrechte, die ja dem deutschen Grundrechtskatalog im Wesentlichen entsprechen in der Europäischen Grundrechtecharta. Wir haben selbstverständlich auch dort die Gewährleistung des Eigentums, der Berufsfreiheit und insofern der Gewerbefreiheit. Insofern und der Gleichheitsgrundsatz gilt selbstverständlich ganz genauso. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat ganz ähnliche Maßstäbe. Wie er sie anwendet, ist eine andere Frage. Wir müssen ja auch sehen, dass das europäische Steuerrecht normalerweise nicht am Ende, also da, wo die Steuerbescheide ausgedruckt werden, steht, sondern auf einer anderen Direktionsebene operiert, wo man noch nicht unmittelbar betroffen ist. Man wendet sich gegen einen Steuerbescheid und der ist dann aus nationaler Hand entstanden. Also manchmal sieht man gar nicht, welche Richtlinie dahinter steht.
Und wenn wir jetzt den Schwenk zum Primärrecht machen, finde ich, wird es ein wenig komplizierter. Denn jetzt bräuchte ich ja eine Regelung des Primärrechts, die mich als Steuerpflichtigen betrifft. Welche sollen das sein, außer den Grundfreiheiten und vielleicht das Beihilfenrecht? Da haben wir natürlich mit Blick aufs Steuerrecht schon eine gewisse Erfahrung. Ja, das ist ja die negative Integration über die Rechtsprechung des EuGHs und so weiter. Das ist, sagen wir mal, allgemein bekannt. Und jetzt kommt aber ganz neu eine Diskussion auf mit Blick auf sogenannte finale Verluste. Das beschäftigt uns hier im Podcast schon lange und auch sonst die Steuerwelt ganz lange. Ob nicht für solche Fälle auch die Grundrechtecharta bemüht werden kann. So, und jetzt ist die Fragestellung, dann müsste ja, wenn das Sinn machen, das macht, also akademisch kann man das diskutieren, aber wenn das Sinn machen soll, dann müsste sich ja durch die Grundrechtecharta ein höheres Schutzniveau ergeben als im Rahmen der Prüfung der Grundfreiheiten. Ansonsten kann ich das akademisch diskutieren, aber es kommt dann vielleicht am Ende nicht so richtig viel bei rum. Und Das wiederum führt uns zu Artikel 20 der Grundrechtecharta, dem Gleichheitssatz. Und da stellt sich dann die Frage mit Blick auf die Leistungsfähigkeit. Und dazu hat natürlich der EuGH noch nie entschieden, aber diese Frage ist im steuerlichen Bereich gerade virulent. Wie würden Sie denn die Chancen sehen, dass tatsächlich der EuGH mal mit Blick auf Artikel 20 Leistungsfähigkeit eine steuerliche Norm, nationale steuerliche Norm, weil wir sind ja nicht im Bereich des Sekundärrechts, verwerfen würde? Beziehungsweise das würde er wahrscheinlich nicht tun, aber zumindest dazu entscheiden würde.
Ja, er beantwortet ja eine Vorlagefrage, aber die kann natürlich im Ergebnis zur Nichtanwendung der nationalen Normen führen über den unionsrechtlichen Anwendungsvorrang. Ja, zuerst zu den ersten Teil Ihrer Frage, der ja ein normlogisches Problem enthält. Die Europäische Grundrechtecharta ist ja Teil des Primärrechts. Und das Primärrecht, also das Vertragsrecht, ist ja funktionell betrachtet Verfassungsrecht der Europäischen Union. Und da stehen der Europäische Unionsvertrag, der Vertrag über die Arbeitsweise und die Grundrechtecharta als primärrechtliche Quellen gleichrangig nebeneinander. Und insofern, wenn eine Kollisionslage eintritt, dass eine Grundfreiheit eine andere Rechtsanwendung nahelegt als ein Grundrecht, dann würden wir im deutschen Verfassungsrecht sagen, das muss dann irgendwie ausgeglichen werden. Das muss irgendwie konkordant gemacht werden. Praktische Konkordanz nennen wir das im deutschen Verfassungsrecht. Ich halte es aber für begründbar, die Grundrechte, die europäischen Grundrechte mit einem funktionellen Vorrang zu versehen gegenüber den Grundfreiheiten. Die Grundfreiheiten sind ja funktionelle, subjektive Berechtigungen, die letztlich den gemeinsamen Markt, den Binnenmarkt ermöglichen sollten. Sie wurden den Bürgern wie Grundrechte gegeben. Die Grundrechte sind aber viel stärker personenbezogen. Mit anderen Worten, die Grundfreiheiten sind den Menschen nicht gegeben worden, weil das ihre angeborenen Menschenrechte sind, anders als die Grundrechte, sondern sie sind ihnen gegeben worden, um einen gemeinschaftlichen Effekt zu erreichen, den gemeinsamen Markt, den Binnenmarkt zu ermöglichen. Und insofern waren die Bürger mit ihren subjektiven Rechten ein Stück weit auch Instrumente eines politischen Projekts. Das ist nicht schlimm, das verletzt auch nicht ihre Menschenwürde, aber es ist eine andere Funktion. Und wenn man normtheoretisch daran geht, dann würde man sagen, wenn die Europäische Grundrechtecharta ausweislich ihrer Präambel, ist das ja so, letztlich sich versteht als die unionsweite Konkretisierung von Menschenrechten, so wie wir im Grundgesetz über Artikel 1 Absatz 2 ja unsere Grundrechte als die Konkretisierung der Menschenrechte für Deutschland verstehen, dann haben sie dadurch eine höhere Qualität und können sich im Konfliktfall, wenn es um praktische Konkordanz geht, besser durchsetzen. Ob das auch für den Gleichheitssatz gilt, darüber müsste noch einmal gesondert verhandelt werden. Und dann braucht man wirklich den konkreten Fall, um das dann deutlich zu machen. Prinzipiell auf der Theorieebene könnte ich mir eine solche Argumentation zumindest als vertretbare vorstellen. Insofern haben wir da eine neue, spannende Rechtsfrage, die Sie ansprechen.
Vielleicht ist das gleich das Stichwort mit Blick auf eine Entwicklung, die wir seit dem OECD-BEPS-Projekt ja so ein bisschen verfolgen können. Das ist der zunehmende Informationsaustausch im Bereich des Steuerrechts und auch jetzt mit Blick auf die Veröffentlichung von CBC-Reporting, also länderbezogene Berichterstattungen, dass Unternehmen verpflichtet sind, bestimmte Informationen auch der Allgemeinheit öffentlich zugänglich zu machen. Wie ist Ihre Einschätzung mit Blick, ich sag wahrscheinlich Artikel 7 und Artikel 8, dass der gläserne Steuerpflichtige zunehmend Wirklichkeit wird?
Also ich verstehe den politischen Ansatz, der dahinter steht, und teile regelmäßig die Ziele. Aber ich bin skeptisch, was diese Strategie angeht. Einmal ist es so, dass ja nicht nur natürliche Personen eine Privatsphäre haben, sondern auch ein Unternehmen als juristische Person einen abgeschirmten Raum braucht, um im Innern sozusagen eine korporative Willensbildung herbeizuführen. Und dabei soll auch nicht jeder in die Karten gucken. Zumal das individuelle Bedürfnis nach Geheimschutz und das Kooperative eines Unternehmens, das muss ja nicht immer auseinanderklaffen, sondern das ist ja in vielen Fällen deckungsgleich. Und so wie wir die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse kennen, die gewahrt werden sollen, so hat man als Verfassungsrechtler, der Grundrechte anwendet, eine gewisse Scheu, wenn der Staat beginnt, mit Transparenz zu kommen, nach dem Motto, ihr wollt doch Transparenz nur deshalb verhindern, weil ihr was zu verbergen habt. Und wer den Circle gelesen hat, der weiß, dass dieses Transparenzanliegen, so naiv es daherkommt, immer einen erheblichen Grundrechtseingriff bedeutet. Denn was ich als in der Öffentlichkeit offenlegen will, das ist meine Entscheidung. Und wir wissen, dass etwa in skandinavischen Ländern man da sehr großzügig ist und geradezu eine Vergemeinschaftung des Subjekts aus unserer Sicht betreibt, wenn jeder seine Steuererklärung veröffentlichen muss. Ich finde das ein tiefer Eingriff in mein individuelles Selbstbestimmungsrecht, in mein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Und wir wissen auch, dass solche Transparenz sehr voraussetzungsreich ist, denn Sie müssen ja immer erklären, wenn ein Unternehmen Gewinne und Verluste, Investitionen erklärt, was da auf dem Papier steht, das braucht häufig eine Erklärung. Aber Sie können die Erklärung nicht mitliefern oder sie wird nicht wahrgenommen, wenn Sie sie mitliefern. Wenn Sie da 20 Fußnoten noch dran schreiben, können Sie machen, aber liest keiner. Wenn dann da steht, Sie haben jetzt im dritten Jahr über Verluste, dann steht da Verluste und in den Zeitungen steht schon 3 Jahre Verluste, das ganze Geschäftsmodell geht den Bach runter. Sie können aber erklären, dass Sie langfristige Nachhaltigkeitsinvestitionen betreiben und dass Sie schon im vierten Jahr wieder in die Gewinnzone kommen. Wenn Sie das veröffentlichen müssen, dann entsteht ein Eindruck von Transparenz, der nicht unbedingt die Wirklichkeit widerspiegelt und der Ihnen die Möglichkeit nimmt, als Unternehmen darüber zu entscheiden, was Sie in die Öffentlichkeit geben wollen oder nicht. Wir kennen das an vielen Beispielen, nicht nur bei steuerrechtlich relevanten Sachverhalten, sondern etwa was die Bezahlung der Arbeitnehmer angeht, da geht der Trend dahin, das alles offenzulegen und damit auch alle Ungleichheiten möglicherweise nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen jedem Einzelfall zu beseitigen. Jedes Transparenzgebot, das der Staat verhängt, ist ein Grundrechtseingriff. Und transparent ist nicht per se ein positiver Leitwert. Da ist der Begriff eben ein schlüpfriger Begriff. Denn wenn man sagt, der Staat zwingt Sie zur Preisgabe von Geheimnissen, klingt das ganz anders, als wenn Sie sagen, er zwingt Sie zur Transparenz. Also hier werden teilweise die normativen Wertungen, die mitschwingen, die Konnotationen, die werden schon mit dem Begriff deutlich gemacht. Zumal, wenn Sie im politischen Bereich Transparenz verlangen, sieht sich natürlich auch solchen Forderungen ausgesetzt, dann würde Ihnen jeder Ministerrat in Brüssel sagen, ja, nee, wir können ja nicht mehr verhandeln, wenn da jeder reinguckt. Die Ausschüsse des Bundestages verhandeln selbstverständlich der Ausschuss der Öffentlichkeit, weil ja sonst eine Sacharbeit gar nicht möglich wäre. Ja, wenn das so ist, warum muss dann ein Unternehmen alles offenlegen? Also dass man einen abgeschirmten Raum haben will, das kann gute Gründe haben und das entscheidet der Grundrechtsträger zunächst einmal selbst. Deshalb müssen wir jede Transparenzforderung auch auf ihre Belastungswirkung als Grundrechtseingriff besonders würdigen und unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten dann auch kontrollieren.
Ich habe mal teilgenommen an einer Diskussion im Entwicklungshilfeministerium zu steuerlicher Transparenz und da wurde mir dann von einer Journalistin des NDRs nach einer Äußerung die Frage gestellt, wer könne denn etwas gegen Transparenz haben? Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der das kann und auch noch ganz begründet kann. Ich habe versprochen, Herr Di Fabio, dass wir nicht länger als eine Stunde machen. Jetzt ist es schon fast soweit, deswegen müssen wir springen zu den Literaturhinweisen. Und zwar einmal Falter und Wöhrer, Einfluss der EU-Grundrechte auf das Steuerrecht in der IWB 2020-19, Seite 802. Und dann gibt es natürlich in der IWB auch noch die laufende Reihe Entwicklungen im europäischen Steuerrecht von Adrian Klör und Nicolas van Lück, die man regelmäßig lesen kann. Da gebe ich ganz gerne den Hinweis, weil der liebe Adrian ja mein Doktorvater war. Und jetzt kommen wir zu den Schlussfragen. Und die erste darf ich stellen, Karlsruhe oder Bonn?
Die Frage muss ich erstmal verstehen. Wenn Sie das als Wohnort meinen, sind beides schöne Wohnorte. Ich persönlich lebe lieber in Bonn, weil ich rheinländisch geprägt bin.
Das ist völlig in Ordnung, diese zu beantworten. Wir haben die wahrscheinlich eher auf die berufliche Tätigkeit gefasst, aber auch mit der Antwort kommen wir gut zurecht.
Ja, als gebürtige Bonnerin freue ich mich über diese Antwort und frage weiter. Lieber auf dem Fahrrad oder auf dem Motorrad?
Ich bin gerne auf dem Fahrrad und gerne auf dem Motorrad. Ich liebe das Zweirad. Im Augenblick würde ich sagen, lieber auf dem Motorrad.
Meine Frage ist, lieber Karneval oder in der Zeit im Februar Kurzurlaub woanders?
Ja, da versage ich als Rheinländer, muss ich gestehen. ich bin also klar für den Kurzurlaub.
Und jetzt habe ich vorher angekündigt, dass ich noch eine Schlussfrage ergänzt habe. Bin ich ganz gespannt, was er darauf sagt. Also entweder ein Buch von Ferdinand von Schirach oder eine Kolumne, Spiegelkolumne von Thomas Fischer. Für was würden Sie sich entscheiden?
Thomas Fischer. Kurz und Sie haben Gott sei Dank jetzt nicht nach der Begründung gefragt.
Nein, das sind ja Oder-Fragen, ja. Wenn Sie die geben wollen. Aber ich habe die Vermutung, dass Sie das lieber lassen. Matthias, glaube ich, ne?
Herr Di Fabio, vielen, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Es war mal ein ganz anderer Blickwinkel auf Steuern, als wir es üblicherweise haben. Aber ich glaube, ein Blickwinkel, wo wir ganz, ganz viel gelernt haben, alle, die jetzt hier die Gastgeber sein können und dann auch alle unsere Hörer. Es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr erhellend. Wir freuen uns, dass Sie die Einladung angenommen haben, unser Gast waren. Wir sagen nochmal vielen, vielen Dank. Und liebe Hörer, wie immer, wenn Sie noch Anregungen haben, schreiben Sie uns gern an textquartett@nwb.de. Und wir wünschen allen, ja, die jetzt diesen Podcast durchgehört haben, einen schönen Tag. Bis bald.
Danke
vielen
und tschüss.
Dank.
Dankeschön.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.